Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Es ist wieder kälter und nässer und in der Schweizer Eishalle wird wieder Hockey gespielt. Für die besten Hockeyaner ist das eine spezielle Saison, weil ganz am Ende noch mal ein grosses Highlight wartet. Die Weltmeisterschaft, die im Mai in der Schweiz stattfindet. Wird die Schweiz dann endlich Weltmeister? Was braucht es dafür? Und was erzählen die, die ganz nah am Schweizer Nationalteam sind? Über das redet unser Eishockey-Redakteur Christian Kapp ab sofort, jeden dritten Donnerstag, im Podcast «Eisbrecher WM Edition» mit prominenten Gästen aus dem Schweizer Eishockey. Hören könnt ihr auf unserer News-App, auf unserer Website und überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute bei «Apropos» Segeln auf Gaza.
Hallo zusammen, ich bin Tabea Zog und ich sitze hier auf der Aurora, schrägstrich auf dem Heidi. Und wir fahren mit der Global Sumut Flotilla nach Gaza, schon der dritte Tag.
Über 40 Schweizerinnen und Schweizer sind unterwegs auf Gaza. Sie nehmen an der Global Sumut Flotilla teil. Um die 50 Boote mit Menschen aus aller Welt versuchen gerade, die israelische Seeblockade zu durchbrechen und Hilfsgüter auf Gaza zu bringen. Gleichzeitig hat Israel eine neue Bodenoffensive in Gaza-Stadt gestartet. Dort, wo hunderttausende Menschen sind. Was machen die jetzt? Wie hat sich die humanitäre Lage entwickelt? Und warum bringen jetzt Zivilisten Hilfsgüter dorthin? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Uns zugeschaltet ist der Bernd Dörries. Er ist Nahostkorrespondent der «Süddeutschen Zeitung» und dem «Tagesanzeiger» und ist in Beirut. Hoi Bernd.
Hallo Alex.
In wenigen Tagen jährt sich das Hamas-Massaker in Israel zum zweiten Mal. Was geht dir durch den Kopf, wenn du hörst, das ist jetzt schon 2 Jahre her, seit dem 7. Oktober 2023?
Ich denke natürlich zuerst nochmal an den Tag selbst, an den 7. Oktober, wo die ersten Meldungen kamen aus Israel über den Angriff der Hamas, über die Stunden und Tage, in denen dann klar wurde, wie groß das Ausmaß des Terrors gewesen war an diesem Tag, wie unglaublich brutal und menschenverachtend mit einer großen Lust am Töten die Terroristen damals vorgegangen sind und wie das natürlich einen großen Teil der Welt schockiert hat, was da passiert ist. Gleichzeitig denke ich natürlich auch, was in den Tagen, Wochen, Monaten und ja jetzt 2 Jahren danach passiert ist, nämlich der Krieg, der als ein Krieg gegen die Hamas begonnen hat, aber natürlich jetzt ein Krieg gegen die Palästinenser geworden ist, wo wir auch überhaupt keine Hoffnung haben, wo ich überhaupt keine Hoffnung habe, dass er in absehbarer Zeit zu Ende geht. Israel geht mit einer unglaublichen Brutalität vor. Auf verachtenswerte Art und Weise werden Palästinenser getötet, erniedrigt. Jeden Tag, es wird ihnen Hilfe vorenthalten. Sie werden erschossen, während sie sich um Hilfe anstellen. Und natürlich befürchten viele Bewohner der arabischen Welt, zu denen ich auch gehöre, ich lebe in Beirut, dass Israel es nicht dabei belassen wird, dass weitere Kriege kommen werden. Während wir hier sprechen, schwebt über uns in Beirut eine israelische Drohne. Die Angriffe im Süden des Libanon sind auch wieder härter geworden, schärfer geworden, brutaler geworden. Wenn ich also an 2 Jahre denke, an die vergangenen 2 Jahre, sind das natürlich unglaublich harte Jahre, unglaublich deprimierende Jahre, auch für mich als Korrespondent. Ich stehe morgens auf und beschäftige mich mit dem Tod. Ich schaue auf das Handy, sehe die neuesten Nachrichten und hoffe, dass es nicht noch 2 weitere Jahre dauern wird, bis die Situation wenigstens ein bisschen besser ist.
Du hast vorhin gesagt, es sieht im Moment nicht danach aus, als würde sich gleich etwas daran ändern. Das Zeichen dafür ist auch die neue Bodenoffensive. Wir schauen damit auch gerade auf das aktuelle Kriegsgeschehen. Die Offensive hat Israel schon länger angekündigt für Gaza Stadt, um, wie die Regierung sagt, die Hamas-Kräfte auszuschalten. Wie steht es um die Offensive?
Letztlich weiß man das nicht, wie es um die Offensive steht. Israel verbietet ja seit Beginn des Krieges internationalen Korrespondenten den Zugang zu Gaza. Die lokalen palästinensischen Journalisten haben es natürlich auch immer schwerer, aus Gaza-Stadt zu berichten. Es gibt kaum noch Internet. Viele von ihnen wurden auch vertrieben. Die israelische Armee rückt in immer mehr Stadtviertel vor. Die Menschen, mit denen man noch sprechen kann, haben wahnsinnige Angst, dass sie getroffen werden. Viele, die eigentlich in Gaza-Stadt in ihren eigenen Wohnungen bleiben wollten, wo sie sich auskennen, wo sie wissen, wo es noch ein bisschen was zu essen gibt, haben sich jetzt auch auf den Weg gemacht und Gazastadt verlassen. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat ja, als er die Offensive angekündigt hat, gesagt, Gazastadt sei die letzte Bastion der Hamas, die es jetzt zu besiegen gelte. Das ist natürlich etwas, was wir im Verlauf dieses Konfliktes schon sehr, sehr oft gehört haben. Ich erinnere mich noch an den Februar 2024. Da ging es um die Einnahme von Rafah. Da hat Hamas auch wirklich gesagt, das sei jetzt der letzte Stronghold, sagte er auf Englisch, also die letzte Bastion der Hamas, die man jetzt erobern müsse. Das ist jetzt mehr als anderthalb Jahre her. Jetzt gibt es die Offensive auf Gaza City, wo sich angeblich noch 3000 Hamas-Kämpfer befinden sollen. Ob das so ist, wissen wir nicht. Und ich befürchte auch, dass es nicht die letzte Offensive in Gaza bleiben wird.
Du hast gerade gesagt, man geht noch von 3000 Hamas-Kämpfern aus. Anfang Krieg hat die israelische Armee von 30'000 Hamas-Kämpfern geredet. Wie kommen die Zahlen überhaupt stand?
Das weiß man letztlich nicht. Das macht Israel ja nicht öffentlich, wie sie auf solche Zahlen kommen. Es sind auch viele verschiedene Zahlen da im Umlauf. Das israelische Magazin 972, das als eines der ganz wenigen Medien noch kritisch über den Krieg berichtet, das wirklich sehr beeindruckende investigative Arbeit macht, hat anhand von Datenbanken der Armee, zu denen es Zugang bekommen hat, kürzlich einen Artikel veröffentlicht, wonach die Armee davon ausgeht, dass es bei der Hamas und dem verbündeten islamischen Dschihad einmal 47.000 Kämpfer gegeben hat zu Beginn des Krieges und dass von denen ungefähr 8.900 getötet worden seien. Glaubt man diesen Zahlen, gibt es also noch ungefähr 40.000 Kämpfer, wenn man die ursprüngliche Zahl als Grundlage nimmt. Man kann natürlich auch davon ausgehen, dass die Hamas gleichzeitig auch neue Kämpfer anwerben konnte. Wissenschaftler und Analysten des Konflikts gehen davon aus, dass die Hamas zu Beginn des Krieges ungefähr 40 Operationen, also 40 Angriffe auf israelische Truppen in der Woche durchgeführt hat. Jetzt sind es ungefähr nach deren Angaben 10 bis 15. Man sieht also, dass die Hamas militärisch geschwächt ist, aber natürlich nicht besiegt. Und die grundsätzliche Frage, die sich stellt, ist ja auch, lässt sich die Hamas überhaupt besiegen? Weil wenn man die Hamas besiegt, muss man ja letztlich eine Idee besiegen. Es sind ja nicht nur Menschen, die getötet werden und mit denen diese Idee stirbt, sondern es gibt 2 Millionen Palästinenser in Gaza. Und natürlich werden für die Getöteten andere gefunden werden, die dann wieder zu Waffen greifen und den bewaffneten Kampf fortsetzen, solange es keine Zwei-Staaten-Lösung und eine andere Friedenslösung gefunden wird.
Gehen wir noch auf Gaza-Stadt spezifisch ein. Gleichzeitig zu dieser Offensive sind ja immer noch Hunderttausende von Menschen in Gaza-Stadt. Menschen, die schon mehrfach müssen fliehen, die schon vertrieben worden sind mehrfach. Was machen die jetzt?
Also man geht davon aus, dass zu Beginn der Offensive sich etwa 1 Million Menschen in Gaza-Stadt befunden haben. Die israelische Armee gibt an, dass 640.000 Palästinenser geflüchtet sind, zur Flucht gezwungen wurden. Das würde bedeuten, dass ungefähr noch 300.000 Menschen in Gaza sind. Viele wollen bleiben, viele, muss man aber auch sagen, haben gar keine Möglichkeit zu fliehen. Denn um zu fliehen, muss man ja auch erstmal einen Ort haben, an den man fliehen kann. Es ist jetzt Ende September, es wird nachts so langsam kälter. Das heißt, die Menschen müssen sich auch überlegen, wo schlafen wir denn dann im Süden und wie schlafen wir denn im Süden? Die wenigsten verfügen über Zelte und Schlafsäcke und die wenigsten verfügen auch über das Geld, sich welche zu kaufen. Mir hat ein Palästinenser neulich erzählt, dass ein Zelt in Gaza Stadt mittlerweile $2,000 kostet, dass ein Schlafsack $1,000 kostet, dass eine Taxifahrt mit einem der wenigen verbliebenen Autos oder Busse in den Süden etwa $1,000 kostet. Das wäre also $4,000 nur um einen Schlafsack, ein Zelt und eben ein paar persönliche Gegenstände mit in den Süden zu nehmen. Es zeigt natürlich auch, dass es nicht nur Solidarität gibt unter den Palästinensern, sondern dass es auch Menschen gibt, die ihr Geld mit dem Elend verdienen, was natürlich unglaublich tragisch ist. Wenn man mit den Menschen spricht, die noch in Gaza-Stadt sind, hört man von ihnen vor allem, dass sie unglaubliche Angst haben, beim nächsten Angriff getroffen zu werden. Man hört, dass sie natürlich unheimliche Probleme haben, noch was zu essen zu finden. Und dass natürlich immer mehr Menschen überlegen, ob sie doch fliehen, aber gleichzeitig die Angst haben, ob es für sie nach der Flucht auch wieder eine Rückkehr geben könnte.
Das Elend hat ja damit zu tun, dass schon lange viel zu wenig Hilfsgüter ins Land kommen. Hilfsorganisationen warnen schon sehr lange davor. Wie sieht es heute aus? Kommen mehr Hilfsgüter ins Land, weniger und vor allem durch wer?
Es kommt tatsächlich in den letzten Tagen etwas mehr Hilfe ins Land. Die letzten Zahlen, die bis zum 20. September reichen und von Israel veröffentlicht wurden, sehen so aus, dass in 5 Tagen 736 Lkw ins Land gekommen sind. Das sind also ungefähr 150 pro Tag. Das ist jetzt schon mal deutlich mehr als zu den schlimmsten Zeiten oder auch zu den Zeiten der Totalblockade. Es ist aber nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und von Hilfsorganisationen bei weitem nicht genug. Die UN geht davon aus, dass 500 Lkw pro Tag nach Gaza hineinkommen müssten, um die Bevölkerung ausreichend zu versorgen. Also Essen ist natürlich das eine. Das andere ist natürlich auch die medizinische Versorgung, die Zustände in den Krankenhäusern, wo die Medizin ausgeht, wo natürlich auch immer mehr Pfleger und Hilfspersonal vertrieben wurden. Ein Arzt in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt hat gesagt, dass sie ein Hospital sind von mittlerweile nur noch 60 Feldbetten, dass sie aber in einer einzigen Nacht 160 Verletzte aufnehmen mussten, die dann natürlich da auf den Fluren liegen. Ärzte berichten immer wieder, dass die Zustände absolut dramatisch sind. Die israelische Armee hat jetzt gesagt, dass nur noch Krankenhäuser selber ein angeblich sicherer Ort sind, und alle anderen Hilfsstellen in Gaza-Stadt nicht mehr.
Was ist eigentlich aus der Gaza Humanitarian Foundation geworden? Die ist ja sehr stark in der Kritik gewesen.
Die Gaza Humanitarian Foundation gibt es immer noch. Sie steht jetzt nicht mehr so im Rampenlicht, wie das noch vor einigen Wochen und Monaten war, was zynisch gesagt eine Normalisierung des Todes von Hilfesuchenden bedeutet, denn die sterben weiterhin jeden Tag an den Ausgabestellen. Die werden weiterhin fast jeden Tag von der israelischen Armee unter Feuer genommen. Zuletzt starben gestern nach palästinensischen Angaben 3 Hilfesuchende bei einem Hilfszentrum in einem Vorort von Rafah, während sie dort in der Schlange standen, von israelischen Soldaten unter Beschuss genommen wurden.
Gleichzeitig hat es auch immer wieder Meldungen gegeben, dass eben Palästinenserinnen und Palästinenser bei der Essensausgabe getötet worden sind. Die UNO hat im August von über 1'300 Toten geredet. Hat sich die Situation irgendwo verbessert oder ist das immer noch gleich gefährlich?
Das weiß man letztlich nicht. Also es gibt nicht mehr so viele Bilder, die von Palästinensern aufgenommen wurden und eben das Chaos und die Gewalt und die Schüsse von der israelischen Armee zeigen. Das kann daran liegen, dass es weniger geworden ist. Es kann auch daran liegen, dass man sich daran gewöhnt hat. Eine unabhängige Überprüfung oder Berichterstattung ist nicht möglich.
Unterwegs mit Hilfsgütern ist eine ziemlich grosse Flotte von Segelschiffen, die Global Sumut Flotilla.
The flotilla will grow, with its ships expected to exceed 50, carrying tons of food and medical aid.
Dutzende Schiffe sollen diesmal den Gazastreifen anlaufen und Hilfsgüter ausliefern, unter ihnen auch 5 Boote aus der Schweiz.
But will it break the blockade or endure a dangerous, potentially deadly confrontation?
Die Global Sumut Flotilla ist ein Verband von 40 bis 50 kleinen Schiffen mit 350 Aktivisten aus 45 Ländern. Darunter sind auch 5 Schiffe aus der Schweiz, die natürlich auch typisch Schweizer Namen tragen, wie Heidi, Wilhelm Tell oder Henri Dunant.
Salut zusammen, ich bin Tabea Zog und ich hocke hier auf der Aurora, / auf dem Heidi. Und wir fahren mit der Global Sumut Flotilla nach Gaza, schon der 3. Tag.
Bonjour, nous sommes le 14 septembre, dimanche 2025 et je suis sur la flottille en partance pour Gaza.
Die sind auf dem Weg nach Gaza, haben sich vor 10 Tagen ins Wasser begeben und haben sich zum Ziel gesetzt, dringend benötigte Hilfsgüter wie Milchpulver oder Wasserfilter nach Gaza zu bringen.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass so eine Schiffsflotte versucht, die Seeblockade zu durchbrechen.
Nein, das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Israel hat immer wieder seit der Machtübernahme der Hamas die Küste blockiert. Im Jahr 2009 wurde eine große Blockade begonnen. Damals hat sich zum ersten Mal eine große Flotilla in Bewegung gesetzt. Damals hieß sie Gaza Freedom Flotilla. Im Jahr 2010 stürmte dann ein israelisches Kommando, ein ehemaliges türkisches Fährschiff, die Mavi Marmara. Die Aktivisten wehrten sich gegen die Übernahme oder das Kapern durch israelische Sicherheitskräfte. Und damals wurden 10 Aktivisten getötet. Man sieht also, es hat eine lange Vorgeschichte und es ist nicht ganz ungefährlich.
Das sieht man jetzt auch bei der Global Sumut Flotilla. Es hat schon mehrere Meldungen gegeben von Drohnenangriffen. Wie reagiert denn Israel auf die grosse Flotte?
Israel versucht natürlich alles daran zu setzen, zu verhindern, dass diese Schiffe nach Gaza kommen. Man möchte da keinen Präzedenzfall setzen, dass ein Schiff das tatsächlich schafft und womöglich andere Nachahmer findet. Der Minister für nationale Sicherheit sagt, man plane eine Abschreckungsstrategie. Die Aktivisten sagen, dass zu dieser Abschreckungsstrategie natürlich auch Angriffe von Drohnen gehören würden. Man hat dort Filmaufnahmen gemacht, als die Flotilla in Tunesien vor Anker gab. Da zeigen Bilder, wie ein Feuerstrahl plötzlich vom Himmel auf ein Schiff niedergeht und dasselbe innerhalb von 24 Stunden nochmal. Israel hat sich dazu nicht öffentlich geäußert. Es gab schon mal einen ähnlichen Vorfall mit anderen Schiffen auf Malta. Die Aktivisten gehen davon aus, dass es sich dabei um israelische Angriffe handelt. Israel selber sagt, Teil der Abschreckungsstrategie wäre es eher, Schiffe zu blockieren oder zu beschlagnahmen.
Die Aktivistinnen und Unterstützer von dieser Global Summit Flotilla, die sagen ja auch, das ist auch der Hintergrund von dem Ganzen, die Blockade von Israel sei illegal. Ist sie das?
Naja, die Frage stellt sich ja natürlich generell, wenn es darum geht, wie Hilfe noch nach Gaza kommt, ob jetzt zu Land oder zu Wasser. Israel argumentiert, es sei durch das Seekriegsrecht gedeckt in einem Krieg, und es ist ja ein Krieg in Gaza, auch die Küste zu blockieren. Es gibt viele Völkerrechtsexperten, die das ähnlich sehen, die aber eben einschränken, dass das eben nur gelte, wenn nicht das alleinige Ziel dieser Blockade sei, Bevölkerung generell und eben nicht nur Kämpfer, Kriegsbeteiligte von der Hilfe abzuschneiden. Und darum geht es natürlich letztlich in der Diskussion. Israel sagt, die Blockade diene nur dazu, die Hamas quasi, ich sage es jetzt mal salopp, auszuräuchern oder dazu zu zwingen, die Waffen niederzulegen. Viele andere Völkerrechtler, Menschenrechtsorganisationen, die Vereinten Nationen und viele, 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 viele andere Länder sagen natürlich, das stimmt nicht, sondern die Blockade diene natürlich auch dazu, die palästinensische Bevölkerung insgesamt zu bestrafen, zu vertreiben und generell deren Willen zu brechen.
Glaubst du persönlich, die Segelboote sind so viel wie noch nie, sagen die auf jeden Fall, die Organisatoren von der Global Summit Flotilla. Glaubst du, die kommen durch bis nach Gaza? Und vor allem, was bringt die Aktion aus deiner Sicht?
Das glaube ich nicht, dass sie das schaffen, bis nach Gaza, bis an die Küste von Gaza zu kommen. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie das selber auch wissen, dass das wahrscheinlich nicht möglich sein wird oder dass sie sich dafür wirklich in große, große Gefahr begeben müssten. Aus der Sicht der Aktivisten dienen solche Aktionen natürlich dazu, die Aufmerksamkeit auf Gaza zu lenken, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass viele nötige Hilfsgüter wie Milchpulver und Wasserfilter derzeit nicht in ausreichendem Maße ankommen. Und natürlich bekommen sie auch die Aufmerksamkeit. Wir sprechen ja jetzt hier auch darüber. Die Flotilla hat auf Instagram, habe ich vorhin mal geschaut, 1 Million Follower. Manchmal stellt sich mir ein bisschen die Frage, ob das auch tatsächlich eine nachhaltige Aktion ist. Klar schafft man Aufmerksamkeit, aber mittlerweile sind ja, glaube ich, die Meinungen und Ansichten zu diesem Konflikt so festgefahren, dass man halt womöglich die eigene Klientel überzeugt und empört, aber womöglich nicht Menschen, die vielleicht bisher einen eher neutralen Blick auf diesen Konflikt gehabt haben.
Was sich im Moment etwas tut, ist punkto Anerkennung von Palästina als Staat. Immer mehr Staaten machen das, unter anderem Großbritannien und Kanada. Mit dem zum ersten Mal westliche Staaten, die die Anerkennung von Palästina beschlossen haben. Auch Frankreich und Belgien haben diesen Schritt angekündigt. Ganz zum Schluss, Bernd, was bedeutet das?
Das ist ja ein Schritt, der jetzt schon Monate und Wochen angekündigt wurde, der vielleicht vielen Palästinensern eine gewisse Genugtuung gibt, dass sie jetzt nun auch tatsächlich ein Staat sind, dass sie ihren eigenen Staat formal anerkannt bekommen haben. Letztlich ist es natürlich nur ein symbolischer Schritt, der aus meiner Sicht natürlich auch ein bisschen mehr Aktion simuliert, als tatsächlich an der tatsächlichen Lage vor Ort etwas ändert. Aus meiner Sicht schadet der aber auch nicht, aber ich denke, der Fokus sollte vor allem darauf liegen, wie die Lage für viele Menschen in Gaza tatsächlich ist, was man tun kann, um deren humanitäre Situation zu verbessern. Und die einzige Möglichkeit, dies zu tun, ist natürlich zu einem sofortigen Waffenstillstand zu kommen. Und aus meiner Sicht sollten alle Überlegungen eigentlich in diese Richtung gehen und alles andere ist eigentlich im Moment nicht entscheidend.
Danke, Bernd, für deine Einschätzung und deinen Einblick.
Ich danke dir für die Zeit.
Wenn noch mehr darüber wissen will, was die Global Summit Flotilla macht, aber auch was zum Beispiel an der Nahost-Konferenz in New York entschieden wird, dann verlinken wir die entsprechenden Artikel in den Shownotes. Das war es, die neueste Folge von «Apropos» zu der humanitären Lage und der politischen Debatte rund um Gaza. Ich habe gerade mit dem Nahost-Korrespondent Bernd Dörries. Produziert hat die Folge Jackie Wechsler. Und die nächste Folge, die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, ciao zusammen.